Guten Morgen. Ich bin ja schon vor 14 Tagen, war das, glaube ich, oder 3 Wochen war ich schon hier. Also ich glaube, ich brauche mich nicht mehr vorstellen. Heiligung, das ist heute das mein Thema. Und in den Vorbereitungen dazu, da habe ich in diesen kleinen Kalenderblättern einen sehr schönen Spruch gefunden. Da hat der Pfarrer Johannes Busch, das ist, glaube ich, der Bruder von dem Wilhelm Busch, dem Pastor, mal gesagt, Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Das ist wirklich die Hauptsache. Und wer oder was ist die Hauptsache? Natürlich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jesus Christus, das ist unsere Hauptsache. Und bei dem Thema Heiligung, da gehe ich doch etwas in die Tiefe, weil für mich das immer die Hauptsache sein muss, unsere Beziehung zu Christus. Und wenn ich etwas Unangenehmes oder Unpassendes sage, ich beziehe das nicht auf eure Gemeinde oder auch auf einen persönlich von euch. Ihr müsst selber bestimmen oder auch prüfen, was ich gesagt habe, ob das für euch zutrifft oder nicht. Die Bibel sagt, prüfet alles. Und das Gute behaltet. Aber ich möchte gerne auch über Wahrheiten sprechen. Ich habe genug Gemeinden durchlebt. Ich habe mich schon als Schüler bekehrt. Und ich war in ganz, ganz vielen Gemeinden. Und leider habe ich bei sehr vielen immer wieder gemerkt, es wird nur oberflächlich gepredigt. Und deshalb geht es heute vielleicht auch mal ein bisschen tiefer. Aber wie gesagt, nehmt es nicht persönlich. Prüfet, was euch anbelangt und anbetrifft. Ob ihr da vor Gott stehen müsst oder nicht. Ich habe vor einigen Monaten mal im Fernsehen einen Bericht über den Krieg in der Ukraine gesehen. Und da hat mich ein ganz kurzer Ausschnitt von dieser Reportage doch sehr bewegt und bis zum heutigen Tag auch beeindruckt. Worum ging es da? In diesem Film war eine Anzahl von LKWs zu sehen, die durch eine belebte Straße in einer ukrainischen Stadt zum Friedhof fuhren. Und auf jedem Wagen war ein Sarg eines gefallenen ukrainischen Soldaten. Und was mich aber so beeindruckt und ergriffen gemacht hat, das war, dass alle Fußgänger auf der Straße, auf dieser belebten Straße, die dort unterwegs waren, alle Fußgänger sind niedergekniet. Ich weiß, dass wir nicht vor Menschen und auch nicht vor Toten, schon gar nicht vor Toten, niederknien sollen. Aber ich glaube, das geschah in Ehrfurcht vor diesen getöteten Soldaten, die ihr Leben gegeben haben für ihr Land. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, eine Straße voll kniender Menschen in der heutigen Zeit. Meine Gedanken wanderten da eine Stufe höher. Da gibt es doch noch jemanden, der für mich sein Leben gegeben hat, nämlich Jesus, der Sohn Gottes. Würden wir denn heute in Rodenburg auf der Goethestraße oder auf der großen Straße niederknien, wenn es darum ginge, den Herrn zu bezeugen? Und für mich stellte sich da die Frage, wie ist dann überhaupt meine Beziehung zu Gott? Wie tief ist sie? Jesus, welcher um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt ist. Also, dass Jesus lebt, das brauche ich ja nicht extra betonen. Aber da fängt die Sache an, auch spannend zu werden. Wie gehe ich denn persönlich mit meinem Herrn und Heiland um? Wie ist meine Beziehung zum lebendigen Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus? Was bedeutet mir Jesus vor allen Dingen im Alltag? Ist Jesus nur so ein Wohlfühlfaktor, ein Wunschautomat, wo man oben ein Gebet einwirft und unten auf die Antwort wartet? Man will doch an sich nur Gutes für sich oder auch für andere im Gebet erreichen. Das ist doch also ganz in Ordnung. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen provokant, aber ich habe auch eine ganze Zeit lang so gelebt und auch gedacht. Oder muss ich meine Beziehung zu Gott wie mit einer Kutsche vergleichen? Ich sitze auf dem Kutschbock, vorne ist Jesus eingespannt Und dann sage ich Jesus, ja, ich möchte gern dahin, bitte führ mich doch dahin, ich möchte das gerne. Ich folge ihm doch und ich will doch auch nur Gutes und ich will hinter ihm her sein. Ihr merkt schon, das ist nicht so ganz korrekt. Ich habe mich da selber überprüft und mir wurde auch sehr unwohl dabei. Jesus muss auf dem Kutschbock sitzen und wir müssen hören, was und wohin er uns führen will. Und das sagt uns auch das Wort, das ganze Wort Gottes. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich manchmal den Eindruck, ich verwalte Jesus nur. Herr, mach doch dies, Herr, mach doch das. Ihr kennt das ja. Ich, meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. Wer ist denn Gott? Und was ist denn der Herr Jesus für mich? Ich will mal von vorne anfangen. Als Gott dem Mose im brennenden Dornbusch erschien, da sprach er, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land. Allein der Ort, wo Gott dem Mose begegnet, ist heilig. Und als Jesaja von Gott berufen wurde, hatte er ein Gesicht. Er sah Engel Gottes, die Seraphine, in Jesaja 6. Da steht, und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Was lernen wir daraus? Gott ist nicht heilig. Gott ist auch nicht zweimal heilig, sondern Gott ist dreimal heilig. Und wir beten doch, allein schon sein Name ist heilig, und wir beten doch auch im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Wo begegne ich denn eigentlich unserem Herrn? Wo finde ich ihn? Die Antwort, die kennt ihr alle, natürlich im Wort Gottes, in der Bibel. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott ist das Wort. Und dieses Wort ist uns gegeben in der Bibel und in der Heiligen Schrift. Aber wie begegne ich ihm und wie beeinflusst mich sein Wort? Die Frage möchte ich einmal kurz untersuchen. Über Jesus ist ja viel in der Bibel geschrieben worden. Im Alten Testament finden wir die ganzen Prophezeiungen über ihn. Im Neuen Testament hauptsächlich darüber, was er getan und zu uns Menschen auch gesagt hat. Aber es gibt nur eine Stelle, und zwar im Johannesevangelium, die uns aufzeigt, wie der Sohn Gottes, also Jesus, wie er mit Gott, seinem Vater, in einem Gebet spricht. Es handelt sich dabei um das hohenpriesterliche Gebet in Johannes Kapitel 17. Und so gab es im 17. Jahrhundert einen lutherischen Theologen, der hieß Philipp Jakob Spener, der als Vater des Pietismus gilt. Von ihm ist bekannt, dass er in den 40 Jahren seines Pastorendienstes es nie gewagt hat, über dieses Kapitel zu predigen. Das war ihm so heilig. Und der Pastor Ernst Modersohn, vielleicht kennt ihr alle seinen Bruder, den Otto Modersohn aus Fischerhude. Sein Bruder war eben dieser Pastor Ernst Modersohn. Der schreibt in einer Auslegung über dieses Gebet, wenn wir uns anschicken, das 17. Kapitel des Johannesevangeliums zu betrachten, dann meine ich das Wort zu hören, das Gott einst zu Mose sprach, aus dem brennenden Busch heraus. Zieh deine Schuhe aus. Denn der Ort, da du stehst, ist heilig Land. Und Modersohn fährt fort, tun wir doch im hohenpriesterlichen Gebet Jesu einen Blick in das Allerheiligste, nämlich des Umgangs des Sohnes Gottes mit seinem Vater. Ich darf von mir bekennen, sagt Modersohn, dass ich auch noch nie das gewagt habe, darüber zu predigen. Ich würde es jetzt auch noch nicht gewagt haben, wenn ich nicht ausdrücklich dazu aufgefordert worden wäre. Soweit Modersohn. Wenn wir das hören, dann mag uns die Haltung dieser zwei Pastoren heutzutage vielleicht etwas übertrieben erscheinen. Aber sie zeigt uns sehr deutlich, welchen Stellenwert allein schon das Wort Gottes bei ihnen gehabt hat. Ist das Wort der Bibel wirklich Gottes Wort, was zu dir ganz persönlich spricht? Bewegst du dieses Wort in deinem Herzen und stellst du dich auch diesem Wort? Oder pickst du nur so ein paar Tatsachen aus diesem Wort heraus, aus dem Neuen Testament? Ich glaube doch an den Herrn Jesus, ich bin bekehrt, Jesus starb für mich. Und dann lebst du dein Leben so, wie es dir gefällt. Und tust du nur das, was du geradezu Lust hast? Ist die Gnade Gottes dir so billig? Ist das Erlösungswerk von Jesus nur dafür da, dass wir so weiterleben wie bisher? Nur, dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen auf Moral achten, dass wir etwas mehr spenden, dass wir Gutes tun und dabei fest an den Herrn Jesus glauben? An Jesus glauben. Muss ich denn nur an Jesus glauben, um selig zu werden? Luther hat das ganz drastisch gesagt. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Über zwei Geschichten aus der Bibel will ich jetzt reden. Ereignisse, über die fast nie gepredigt wird. Eine stammt aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Und wenn ihr sie hört, denkt bitte dran, ich will euch keine Angst machen, sondern sie soll uns nachdenklich machen, dass Gottes Wort auch bis in alle Ewigkeit gilt. Ihr kennt mich noch nicht so, aber ich beschäftige mich ja gerne mit Predigten der alten Theologen und Pastoren, die so Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Und da habe ich bei dem englischen Prediger Spurgeon eine interessante Auslegung zu einem Vers aus dem Alten Testament mit der Überschrift »Die Wichtigkeit kleiner Dinge« gelesen. Und dieser Vers steht im 1. Chronik 15, Vers 13, da heißt es: So machte der Herr, unser Gott, einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht suchten nach der Vorschrift. Moment mal, Vorschrift, gibt es jetzt ein neues Gesetz? Darüber kann man in der heutigen Zeit nicht mehr predigen. Aber da steht nicht, weil wir nicht handelten nach Vorschrift, sondern weil wir ihn nicht suchten nach der Vorschrift. Worum ging es da? Und da muss ich etwas ausholen, damit ihr die Geschichte besser versteht. Im Alten Testament hatte der Herr dem Mose geboten, ein bewegliches Heiligtum für die Wanderung durch die Wüste herzustellen. Es wurde Wohnung des Zeugnisses oder auch ganz einfach Stiftshütte genannt. Diese Stiftshütte bestand aus drei Teilen, dem Vorhof, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und in jedem dieser Teile standen ganz bestimmte Gegenstände. Und so stand im Allerheiligsten die Bundeslade. Sie war so eine Art Kasten aus Akazienholz, von innen und außen vergoldet. Und in dieser Lade wurden die steinernen Gesetzestafeln aufbewahrt, die Mose auf dem Berg Sinai aus der Hand Gottes empfangen hatte. Außerdem war auch noch ein Krug von Manna und der grünende Stab Aarons aufbewahrt. Auf dem Deckel waren zwei Cherubim, also zwei Engel, dargestellt. Und wie ihr das schon aus der Bibel bestimmt gelesen habt, wurde der Deckel der Lade der Gnadenstuhl genannt. Diese Lade war den Israeliten eins der heiligsten Dinge, weil sie die Gegenwart Gottes unter ihnen bedeutete. Denn wo diese Lade war, da weilte Gott. Der Deckel ist im Neuen Testament ist die Darstellung Jesu Christi, der unsere Bundeslade ist. Jesus, also sein Kreuz, ist unser Gnadenstuhl, durch welchen wir Zugang zu Gott, unserem Vater, haben. Ihr wisst, dass die Lade sorgfältig im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt wurde. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr dort eintreten und nur indem er den Gnadenstuhl mit Blut besprengte, wagte er es, sich ihm zu nähern, aber nie ohne Blut. Und wenn das Volk weiterzog und die Lade mitgenommen wurde, so musste sie ganz bedeckt sein, damit kein menschliches Auge sie sehen durfte. Und dann musste sie an vergoldeten Stangen, und jetzt kommt es, auf den Schultern der Leviten getragen werden. So hatte es Gott angeordnet, auf den Schultern der Leviten, also der Priester. Und angesichts dieser Lade, das lesen wir auch in der Bibel, trat der Jordan zurück, sodass die Kinder, als sie in Kanaan einzogen, hindurchgehen konnten. Und auch bei dem Fall der Mauern von Jericho wurde die Lade von den Priestern 7-mal um die Stadt getragen. Irgendwann wurde die Lade von den Philistern geraubt. Als sie diese aber in ihr Land brachten, da wurden, wo sie auch hinkam, die Lade, wurden die Philister alle mit Plagen geschlagen, sodass sie genötigt waren, sie wieder zurückzugeben. Sie stellten die gefürchtete Lade auf einen neuen Wagen und ließen die Rinder sie ziehen, wohin sie wollten. Und durch Gottes Vorsehung kamen sie wieder zurück nach Israel, nach Beth-Semes. Und irgendwann wurde die Lade dann auch nach Kirjat-Jarim in das Haus des Abinadab gebracht, wo sie bis zu den Tagen Davids blieb. Und nun beginnt die Geschichte. Denn David hatte den Wunsch, diese Lade nach Jerusalem zu bringen, in die Stiftshütte, die er auf dem Berg Zion errichtet hatte. Die Boten zogen durch das Land und luden die Stämme Israels ein und auch die Kinder Juda ein, die Bundeslade heraufzubringen. Und sie kamen aus allen Städten. 1. Chronik 13, Vers 8 steht: David aber und das ganze Israel spielten vor Gott her aus ganzer Macht mit Liedern, mit Harfen, mit Psalmen, mit Pauken und Zimbeln und mit Posaunen. Das war eine tolle Sache. Die Bundeslade und damit auch die Gegenwart Gottes sollte nun nach Jerusalem ins Herz von Israel gebracht werden. Und David und das Volk feierten dieses Event ganz ausgelassen mit Musik und Lobliedern. Jetzt kommt es. Aber man vergaß, was Gott dem Mose geboten hatte. Sie nahmen die Bundeslade und stellten sie auf einen neuen Wagen, den sie zu diesem Zweck gemacht hatten. Vielleicht dachten sie, dass sie zu schwer wäre, um von den Priestern meilenweit getragen zu können. Vergessen hatten die Priester die göttliche Anordnung bestimmt nicht, sondern sie ahmten das Beispiel der Philister, also der Welt, nach. Menschlich gesehen war doch das in Ordnung. Aber es ist nicht gut, wenn man dem göttlichen Gesetz nicht Gehorsam leistet. Die Lade wurde von Rindern gezogen und weil es keine gebahnten Wege gab, so kippte der Wagen etwas auf die Seite. Und die Lade drohte herunterzufallen. So dachte wohl auch ein Mann mit Namen Usa. Er streckte seine Hand aus, fasste die Lade an, um sie zu halten, und wurde auf der Stelle geschlagen und er fiel tot um. Er starb. Die Prozession blieb stehen und statt des Freudenjubels gab es Entsetzen und Tränen. Und selbst der König David dachte, dass Gott sehr hart gegen sein Volk handelte. Was sagt uns diese Geschichte? Eins ist mir ganz klar geworden. Diese Geschichte, die steht nicht nur so in der Bibel. Sie ist so wichtig, dass sogar der Name der Person, die zufasste, nämlich sein Name war Usa, die ist hier im Wort Gottes erwähnt. Und noch was müssen wir bedenken. So schreibt der Prediger Spurgeon: Usa erlitt wohl das Resultat seines Vergehens, als Resultat seines Vergehens keine ewige Bestrafung. Wir haben es nur mit dem zu tun, was Gott ihm in dieser Welt tat. Aber Spurgeon fährt fort: Und was meint ihr, wenn die Berührung der Lade den Tod über den Menschen brachte? Was müssen wohl unsere Sünden über uns bringen, wenn Gott das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Gewicht machen wollte? Wir alle haben tausendmal schlimmere Dinge verübt als Usa. Soweit Spurgeon. Warum erzähle ich diese Geschichte aus dem Alten Testament? Wir können sie ja im Grunde genommen unter der Rubrik vermerken, das ist Altes Testament, das ist Gesetz, das ist für uns aufgehoben. Im Neuen Testament geht es ja um die Liebe Gottes zu uns. Aber wie wir das gelesen haben, bevor wir handeln, sollten wir auch erst mal danach suchen, was Gott will. Gott liebt uns und deshalb gab er uns auch seinen Sohn, Aber er nimmt es mit dem, was er gesagt hat, auch sehr genau. Es erschien dem Volk Israel egal, ob die Lade auf den Schultern von Priestern getragen wurde, ob sie auf einem Wagen gefahren wurde. Es kommt nicht so darauf an, sagten sie wohl. Wir müssen uns auch mal fragen, wären wir so rein, dass wir die Lade anfassen und tragen könnten? An sich heißt es ja, wir sind das königliche und priesterliche Geschlecht. Aber hättet ihr den Mut, nachdem ich über dieses Ereignis geredet habe, hättet ihr den Mut, die Lade, wenn es sie hier gäbe, anzufassen, wenn sie rutscht? Sind wir nicht, wie gesagt, schon, wie ich es eben sagte, schon im Neuen Testament, ein königlich-priesterliches Geschlecht? Oder, wie gesagt, können wir diese Geschichte einfach unter Rubrik vermerken, das steht zum Glück im Alten Testament, das ist Gesetz. Und dann wäre alles ganz einfach und beruhigend. Jesus hat doch alles für uns getan. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, da gibt es auch eine Geschichte im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Und da gab es auch einen Bruch. Und da gab es sogar zwei tote Gemeindemitglieder. Ich bin mir bewusst, dass ich mich hier auf ganz dünnem Eis bewege, denn über diese Stellen wird so quasi nie gepredigt. Und doch ist sie im Neuen Testament zu finden. Und wir dürfen die nicht immer übersehen. Was war passiert? Sehen wir uns doch mal die Urgemeinde nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an. Da war Jesus, ihr Leben. Sie lebten jeden Tag, jede Stunde, jede Minute für ihn. Und untereinander waren sie ein Herz und eine Seele. Ein Barnabas verkaufte sein Grundstück, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Und da gab es dann auch ein Ehepaar, Ananias und Sapphira. Die wollten unter den Brüdern auch einmal groß dastehen. Sie besaßen einen Acker und sie verkauften ihn ebenfalls. Und dieses Geld wollten sie für die Gemeinde opfern. Aber dann überlegten sie, wir wollen nicht alles den Aposteln geben. Lasst uns etwas davon behalten. Wir tun so, als ob dies alles wäre. Mit dem Rest ging Ananias zu den Aposteln und sagte, wir haben auch einen Acker verkauft und bringen euch das ganze Geld. In unseren Augen ist es doch an sich nur eine kleine Unwahrheit, eine kleine Lüge. Und wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mann, so eine große Spende. Komm, ich gebe euch eine Spendenbescheinigung und am nächsten Sonntag segnen wir euch in der Gemeinde für diese Großzügigkeit. Aber Petrus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit. Der fragte den Ananias, ist das die ganze Summe, die du für deinen Acker bekommen hast? Er sagte, ja, das ganze Geld. Ihr könnt das in der Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 5 nachlesen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest, und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und das Gleiche geschah auch noch mit seiner Frau Sapphira, die etwas später in die Gemeinde kam. Jetzt mal möchte ich euch fragen, möchtet ihr in so einer Gemeinde sein, wo die Leute tot umfallen? Ausgerechnet in dieser ersten Gemeinde geschah das, wo die Gnade Jesu so gerühmt wurde, wo der Heilige Geist ganz besonders gewirkt hatte, wo Zeichen und Wunder geschehen war, da geschah so etwas Unfassbares. Warum? Warum geschah das? Die beiden, Ananias und Sapphira, haben zwei Fehler gemacht. Einmal wollten sie mehr Ehre von Menschen haben als von Gott. Und zweitens haben sie ganz bewusst gelogen. Und wir müssen das begreifen. Unser Gott ist heilig. Ja, wie ich schon sagte, oder wie es im Wort steht, dreimal heilig. Und die kleinste Lüge ist ihm ein entsetzlicher Greuel. weil das ein Einlassen mit dem Teufel ist. Und wie steht es mit unserem Verlangen, Ehre von Menschen zu erlangen? Lies mal die Bergpredigt. Sind wir beim Geben, beim Beten, beim Fasten oder auch Verkündigen, sind wir da wirklich mit dem Herzen bei Gott oder schlagen wir uns nicht gelegentlich selber auf unsere Schulter, wie gut wir doch sind und hoffen auch noch auf den Beifall der Geschwister? Zu den Pharisäern sagte Jesus, ihr Heuchler. Worauf will ich hinaus? Wie komme ich aus diesem Dilemma heraus? Wie kann ich denn überhaupt vor Gott bestehen? Muss ich nun Angst haben, mich verkriechen? Wir sollen doch Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, hat Luther gesagt. Also auch fürchten. Und die Bibel selbst sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eins müssen wir bedenken. Wir dürfen das Wort Gottes nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir dürfen uns nicht nur so Rosinen herauspicken. Wir müssen uns dem Wort stellen. Aber was will Gott denn eigentlich? Jesus hält Ausschau nach Menschen, die seinem Wort folgen. Und an ihnen, also an uns und durch uns, will er seine Herrlichkeit aufzeigen. Damit wir aber glaubwürdig unserem Herrn repräsentieren können, muss unser Leben auch selbst befreit und erneuert und kurz gesagt geheiligt werden. Und auf diese Umgestaltung unseres Wesens kommt es an, damit wir brauchbare Werkzeuge für Gott werden können. Und die Bibel, wie ich das schon sagte, nennt das Heiligung. Wie heißt es im dritten Buch Mose 19, Vers 2? Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Wie sieht das Heilwerden oder die praktische Heiligung dann aus? Ich sage euch erstmal, wie sie nicht aussehen darf. Die falsche Heiligung hebt uns Menschen, also unser dickes Ich, in die Höhe und macht aus unserem Ich etwas, was andere anstaunen und bewundern sollen. Wir haben das eben sehr eindrücklich von Ananias und Sapphira erfahren. Und ich habe hier auch mal eine kleine Geschichte, die ich einfügen möchte, von der Frau des Predigers. Da heißt es, es gab einen Prediger, der konnte fantastisch predigen und hielt so viel Einladung, dass er nicht alle annehmen konnte. Und auf einer seiner Reisen begleitete ihn seine Frau, die ebenfalls eingeladen war. Er sollte in einer großen Kathedrale sprechen. Zwei führende Frauen aus der Gemeinde begrüßten die Frau des Predigers und begleiteten sie in die Kirche. Und dann betrat der Mann die Kanzel. Er besaß solch eine Rednergabe, dass alle fasziniert zuhörten. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können. Andächtig hörten alle der Predigt zu. Und tief beeindruckt verließen danach alle still die Kathedrale. Als die drei Frauen die Kirche verlassen hatten, wandte sich eine von ihnen der Frau des Predigers zu. Oh, wie wundervoll muss es sein, mit einem Mann verheiratet sein, der so predigen kann. Worauf die Angesprochene erwiderte, ach, Sie wissen ja nicht, wie der zu Hause ist. Wenn unser Leben nicht einmal unsere eigenen Frauen oder Männer beeindrucken kann oder auch unsere Kinder, was ist das dann für ein geistliches Leben? Gibt uns Gott denn etwas, wodurch wir heilig werden können? Ja, er hat uns seinen Sohn gegeben und wir werden durch ihn auch zum Kreuz geführt. Und das zeigt uns, dass unser eigenes Ich im Kreuz gerichtet und dem Tod übergeben worden ist oder werden muss, je nachdem. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr mit einem Heiligenschein zu überkleiden. Und nun nochmal die Frage, wie kann ich heilig werden und vor allen Dingen heilig sein? Ich möchte das einmal bildlich darstellen. Wenn jemand krank ist, dann geht er zum Arzt. Und wenn er die Ursache der Erkrankung herausgefunden hat, verschreibt er vielleicht eine Medizin, die man dann in der Apotheke abholt und einnimmt. Man vertraut fest auf die Wirkung der Medizin. Der Glaube und das Vertrauen in den Arzt geht aber nur so weit, als man glaubt, dass der Arzt die rechte Medizin kennt und weiß, was er verschreibt. Aber nachdem ich die Tabletten eingenommen habe, dann denkt man nicht mal an den Arzt, sondern man wartet doch nur noch darauf, dass diese Arznei wirkt. Wie anders ist das beim Herrn Jesus? Die heilende Wirkung liegt nicht in dem, was er verschreibt. Sie liegt auch nicht in dem begründet, dass er dies oder jenes tut. Und sie liegt auch nicht in dem Glauben, dass man gesund wird. Alle Wirkung geht von der Person unseres Herrn Jesus Christus aus. Er sieht, wie krank wir sind und wie elend wir sind. Und er weiß, dass die einzige Medizin Heiligkeit heißt. Ich lese jetzt zwei Verse aus dem Neuen Testament vor, die mit Heiligkeit oder Heiligung zu tun haben. 2. Korinther 7, Vers 1. Dieweil wir nun solche Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Reinigung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und in Ehren. Und hieraus lesen wir, Heiligung ist mit Reinigung verbunden. Und da tritt dann noch ein Begriff auf, bei der manche Christen, auf den manche Christen nicht gerne angesprochen wird, wenn es um Reinigung geht. Und das ist Buße. Bei diesem Wort gehen bei manchen Christen einfach die Rollos runter und sie denken einfach nur, dass man da mit einer Leichenvitamine herumlaufen muss, depressive Stimmung haben muss und sie sagen, Jesus hat doch alles für mich getan, warum brauche ich denn überhaupt noch Buße? Aber wie sieht denn Buße überhaupt aus? Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht und habe gesehen, Buße ist etwas Wunderbares. Überlegt doch einmal, erinnert ihr euch an das Treffen von unserem Herrn mit Petrus nach seiner dreimaligen Verleugnung am See Genezareth? Wie sah da, sage ich mal, die Bußfrage von Jesus aus? Hat er gesagt, mein Lieber, so nicht oder so? Die Frage von Jesus war doch einfach nur, hast du mich lieb? Und das dreimal. Und diese Frage, die ist so tief in das Herz von Petrus gedrungen, das hat ihn umgehauen. Das ist Buße. Und was war die Frucht davon? Petrus folgte Christus nach und später sogar bis in den Tod. Jesus sagt, folge mir nach. Buße öffnet unsere Augen über Jesu Liebe zu uns. Und das ist doch was ganz anderes als Leichenvitamine oder sonst, wie wir uns Buße sonst vorstellen. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein sehr ernstes Wort, aber auch ein sehr frohes Wort. Wenn wir das machen, wenn wir der Heiligung nachjagen, was meint ihr, wie die Engel im Himmel singen, wenn wir auf dem Weg zu Jesus sind? Wir wissen um die Heiligung, aber wir begehen oft den Fehler, dass wir uns selber abmühen, selbst heilig zu werden. Aber es gibt keine Heiligkeit getrennt von Jesus. Er lässt auch nicht die Heiligkeit in unseren Herzen zurück, geht dann hinweg und überlässt sie uns, sie in unserem Leben zu nutzen. Jesus selbst ist unsere Heiligung. Und wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann bist du wahrhaftig geheiligt in ihm. Und wie steht es in der Bibel? Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und hier steht es wieder, in Christus. Und das ist im Grunde genommen mein Thema, was im Moment mein ganzes Leben ausfüllt, in Christus. Dass ich in Christus bin und er in mir. Und in Christus, der ist uns gemacht zur Heiligung und zur Erlösung. Was wir Christen tun müssen in all unserer Unwürdigkeit und Sünden ist, dass wir uns vom ganzen Herzen dem Herrn übergeben. Und das bedeutet, uns reinigen zu lassen, um Jesus einzulassen. Und das bedeutet, in ihm zu sein. Und nicht nur das, was er gibt, verwandelt uns, sondern das, was er ist. Er ist unser Auferstehungsleben. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er ist unsere Heiligung. Lebe in Christus. Nicht das Wissen von unserem Herrn Jesus macht uns selig. Nicht Gedanken an den Herrn, nicht unsere christlichen Werke, unsere oder religiöse Überlegungen können uns helfen. Nicht, was du vorgibst zu sein, macht dich heilig, sondern die Gnade unseres Herrn Jesus. Und der hat dich durch seinen Kreuzestod erlöst, damit du heilig sein kannst und heilig leben kannst. Gott will in uns wohnen. Und deshalb müssen da auch Lügen und andere Sünden ans Kreuz gebracht werden. Nur der Herr selbst ist unser Heil. Was steht in der Bibel? Wie heißt es im 2. Korinther 5? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Ich möchte noch mal beten. In Christus, Herr, dass du siehst, das ist mein Thema. Dich mehr erkennen, aber auch uns und unser Leben, wo wir etwas verändern müssen. Und da gibt es immer so einen herrlichen Vers. Da steht es im Johannesevangelium, so ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Was für einen herrlichen Gott haben wir. Ich danke dir, Herr Jesus. Segne dein Wort. Amen.